Urs, kannst du uns einen kurzen Einblick zu eurer Initiative Decolonize Erfurt geben und was ihr damit bezwecken wollt?
Sehr gerne. Decolonize Erfurt wurde vor gut 3 Jahren gegründet. Seitdem haben wir eine Reihe von Aktivitäten entwickelt. Unter anderem wurde in Zusammenarbeit mit der Uni, mit Seminaren, die dort stattgefunden haben, eine Ausstellung auf die Beine gestellt, Kolonialismus in Erfurt 1503 bis heute. Es wurde ein dekolonialer Stadtrundgang entwickelt. Da haben wir im letzten Jahr über 10 öffentliche Stadtrundgänge gemacht, dieses Jahr noch nicht so viel wegen Corona. Und dann haben wir noch eine Reihe von Veranstaltungen zu Themen gemacht, die mit Kolonialismus zusammenhängen. Vor Weihnachten gab es eine Veranstaltung mit der Stadt zusammen mit Herrn Knoblich, dem Kulturdezernenten, und Frau Laubenstein, der damaligen Kulturdirektorin, und Vivian Moana Wilmot von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und ich habe da zusammen diskutiert über den weiteren Umgang mit Erfurts kolonialem Erbe. Und da haben wir dann sowas, wie wir es genannt haben, einen erinnerungspolitischen 5-Punkte-Plan für Erfurt vorgestellt, was wir wollen, was für uns eben Aufarbeitung des Kolonialismus heißt. Das bedeutet erstens, dass die Kolonialgeschichte dauerhaft in der musealen Repräsentation der Erfurter Stadtgeschichte vorkommt. Sprich, wir wollen da eine Dauerausstellung im Stadtmuseum oder anderswo haben. Zweitens heißt es, dass eben ein Umgang mit der Südseesammlung gefunden werden muss. Eine Sammlung, die der Erfurter Kolonialbeamte Wilhelm Knappe 1890 seiner Heimatstadt verkauft hat. Die hatte er zusammengetragen in verschiedenen deutschen Südsee-Niederlassungen, unter anderem Papua-Neuguinea, Samoa und Marshallinseln. Also das ist der zweite Punkt, was passiert mit dieser Sammlung. Da ist unser Take, dass wir sagen, es muss eine Einbeziehung der Herkunftsgesellschaften geben, und dann eben muss denen, die das Entscheidungsrecht oder das Eigentumsrecht, was mit der Sammlung passieren soll, muss ihnen übergeben werden. Der dritte Punkt sind, dass wir denken, dass die Stadt auch proaktiv gegen Rassismus aktiv werden muss. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, auch in anderen Städten schon erprobt. Vierter Punkt ist, dass etwas mit dem Burenhaus passieren muss, dass vielleicht das Sichtbarste im Erfurter Stadtbild Zeichen von Kolonialismus ist. Da hatten wir auch mit Herrn Knoblich sehr gute Gespräche. Der hat auch mit dem Eigentümer schon darüber gesprochen. Also da ist eine Gedenktafel im Gespräch. Und der fünfte Aspekt, und damit sind wir bei dem eigentlichen Gegenstand des heutigen Gespräches, ist eben das Nettelbeck-Ufer beziehungsweise die Umbenennung in Gerd-Schramm-Ufer und damit eben auch die Ehrung eines schwarzen Menschen in Erfurt mit einem Straßennamen.
Wer ist Nettelbeck und was ist das Problem an ihm?
Also zunächst gibt es mit Nettelbeck eine Reihe von Problemen. Nettelbeck war als Obersteuermann am transatlantischen Versklavungshandel beteiligt. Er hat sich als Koloniallobbyist betätigt, ist dabei dreimal gescheitert. Und er hat dann bei der Verteidigung seiner Heimatstadt Kolberg im Jahr 1807 gegen die französischen Truppen eine Rolle gespielt, die ihn zu einem Volkshelden des deutschen Nationalismus gemacht hat. Und in allen drei Hinsichten denken wir, dass Nettelbeck eben keine Figur ist, die mit einem Straßennamen geehrt werden sollte. Mit dem Versklavungshandel, viele Leute, wenn man sagt, okay, Obersteuermann auf Versklavungsschiffen, können sich da erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Da sind zwei Sachen wichtig. Einmal eben sich zu vergegenwärtigen, was war eigentlich der transatlantische Sklavenhandel. Er war Teil eines ökonomischen Systems, wo eben Fertigwaren aus Europa nach Afrika gebracht wurden, dort gegen versklavte Menschen getauscht wurden. Die versklavten Menschen wurden dann in die Amerikas, also vor allem in die Karibik und Brasilien, aber auch dann die späteren Südstaaten der USA verschleppt, und dort wurden dann eben auf, vor allem auf Plantagen, eben Gebrauchsgegenstände, die Massenkonsumgüter wurden erzeugt. Das ist die wichtigste koloniale Ware von Beginn bis zum Schluss war Zucker. Also das muss man sich vor Augen halten. Das war sozusagen, da war der Versklavungshandel eben Teil eines großen ökonomischen Systems, das am Anfang des Kapitalismus steht. Die Verflechtungen sind da vielfältig. Dann muss man sich vor Augen halten, was passierte da eigentlich mit den Menschen. Nach heutigen Schätzungen wurden innerhalb von 400 Jahren circa 14 Millionen Menschen versklavt. Davon starben schon ungefähr 1,5 Millionen Menschen, bevor sie überhaupt auf die Versklavungsschiffe kamen. Bei der Überfahrt selber starben nochmal 1,8 Millionen Menschen, und auf den Plantagen wurden nochmal 1,5 Millionen Menschen innerhalb des ersten Jahres zu Tode gearbeitet. Also wir haben 14 Millionen versklavte Menschen, davon starben 5 Millionen im Prozess der Versklavung. Das sind so die Zahlen, die heute in der Forschung Standard sind. Und dann ist man, muss man sich auch wirklich nochmal klar machen, was waren das eigentlich für Schiffe, die, auf denen die Menschen da die versklavten Menschen transportiert wurde, beziehungsweise was war Nettelbecks Rolle darin? Obersteuermann heißt, er war der erste Offizier, also die zweitmächtigste, also die mächtigste Person auf dem Schiff nach dem Kapitän. Er hat im Prinzip das ganze Schiff, den Alltagsbetrieb am Laufen gehalten, war auch dafür zuständig, die Bewachung der versklavten Menschen zu organisieren. Diese Bilder sind ja bekannt von den Zwischendecks, wo die Menschen 16 Stunden am Tag auf allerengstem Raum zusammengepfercht waren. Nettelbeck hat auch vor Ort in Beibooten mehrere Wochen lang mit versklavten Menschen gehandelt, hat dort die Möglichkeiten genutzt, die sich ihm der persönlichen Bereicherung boten, zum Beispiel mit Goldstaub. Aus seiner Autobiografie kann man, wenn man das auch nur halbwegs kritisch liest, auch auf die fürchterliche sexualisierte Gewalt, die auch auf seinem Versklavungsschiff geherrscht haben muss, kann man darauf schließen. Also das muss man sich wirklich, wirklich klar machen, was auf diesen Schiffen geschah. Kranke Menschen wurden einfach über Bord geworfen, den Haien zum Fraß vorgeworfen, Folter, sofern es irgendwelche Regelverletzungen oder gar Aufstandsversuche gab, waren auf der Tagesordnung. Also es war eine fürchterliche Brutalität, und diese Brutalität war eben auch gerade nicht das andere der ökonomischen Kalkulation, sondern eben teilweise wurden da natürlich bei diesen Bedingungen ständig Krankheiten ausbrachen, wurden die versklavten Menschen auch versichert, und dann war eben für die Mannschaften beziehungsweise den Kapitän und die Offiziere war es ökonomisch rational, eben kranke Menschen über Bord zu werfen, weil der Versicherungspreis höher war als das, was sie dann gekriegt hätten auf dem Versklavungsmarkt. Also das muss man sich anschauen. alles vor Augen halten, daran war der Nettelbeck beteiligt und schon alleine das reicht eigentlich, dass keine Straße nach ihm benannt werden sollte. Die Glorifizierung in der Nazi-Zeit ist auch wichtig. Da kommt oft so als Argument, ja, die Nazis haben viele, viele Leute missbraucht, aber in dem Fall würden wir sagen, Nettelbeck wurde nicht missbraucht, sondern er war die perfekte Figur für die Nazis. Er hat seine Heimatstadt in einen völlig sinnlosen, mörderischen Verteidigungskrieg hineingezogen. Preußen war besiegt und es ging nur noch darum, die nationale Ehre zu retten. Und dafür sind hunderte Menschen in Kolberg gestorben. Er hat alle, die auch eben aufgeben wollten, die kapitulieren wollten, das steht auch in seiner Autobiografie, denen hat er, und da war er ganz stolz drauf, hat er gedroht, sie eigenhändig mit seinem Säbel zu erstechen. Und deswegen war er der perfekte am Schluss des Nazi-Regimes, der perfekte, die perfekte Figur für Josef Goebbels beziehungsweise den Durchhaltefilm Kolberg von Veit Harlan, weil es eben darum ging, da natürlich war die Botschaft, jede Stadt, koste es, was es wolle, soll für den Führer gehalten werden. Und genau das Gleiche hat Nettelbeck praktiziert eben für den preußischen König, den er auch verehrt hat, wie einen Führer. Und es gibt bei ihm auch nichts Liberales oder Demokratisches, sondern er war durch und durch Monarchist, hat sogar den König dazu bewegt, die gewählte Stadtversammlung von Kolberg auflösen zu lassen, weil die nicht im Sinne seiner Interessen gehandelt hatten. Also es gibt bei Nettelbeck wirklich nichts, was ihn als Kandidaten für einen Straßennamen in Frage kommen lässt, außer eben man hat ein positives Verhältnis zu nationaler Ehre und meint, dass sowas wie bedingungsloser Durchhaltewillen heute noch etwas ist, was uns etwas Positives gibt.
Warum soll das Nettelbeck-Ufer in das Gerd-Schramm-Ufer umbenannt werden?
Gerd Schramm ist ein schwarzer Überlebender von Buchenwald, der 1928 in Erfurt geboren wurde, und zwar eben just am Nettelbeck-Ufer. Deswegen gibt es da einen unmittelbaren Bezug. Gerd Schramm hat nach 45 war er zunächst als Bergmann tätig, bei der Wismut im Ruhrgebiet und in Nordfrankreich auch. Er ist 62, glaube ich, Anfang der 60er Jahre ist er zurück in die DDR gegangen, nicht aus ideologischen Gründen, sondern wegen seiner Schwiegermutter, war dort dann eben in leitenden Funktionen in Eberswalde in der Infrastruktur tätig und hat dann Anfang der 80er Jahre das erste private Taxiunternehmen gegründet in der DDR, weil er keine Lust mehr hatte, sich von der Parteibürokratie bevormunden zu lassen. Also er war auch nie Mitglied der SED, war da auch in ständigem Kleinkrieg, und er hat, wie man in seiner Autobiografie nachlesen kann, das war das einzige Mal, wo er seine, wie er es nannte, Buchenwald-Connection hat spielen lassen, nämlich mit Politbüro-Mitglied Hermann Axen, als ihm die Parteifunktionäre in Eberswalde das Taxiunternehmen verweigert haben, ist er zu Axen gegangen und der hat das dann durchgesetzt, dass er machen konnte. Und das ist für uns das Entscheidende, eben nach 89 ist Gerd Schramm als Zeitzeuge durch die Republik gereist, hat sich aktiv engagiert im Kampf gegen das Vergessen und im Kampf gegen Rechtsextremismus. In seiner Autobiografie ist auch ganz klar, für ihn war der Antifaschismus Buchenwald-Schwur zentral, und er hat auch ganz deutlich gesagt, dass für ihn das nicht das Monopol einer Partei sein kann. Und für sein Engagement hat er eben 2014, zwei Jahre vor seinem Tod, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Deswegen, er ist eine Person, deren Leistung für die Gesellschaft, für die Demokratie von höchster Stelle bereits anerkannt sind. Und deswegen denken wir, dass er der perfekte Kandidat ist, zumal es in Erfurt bisher keine einzige Straße gibt, die nach einem schwarzen Menschen benannt ist. Und deswegen gibt es so eine Reihe von Gründen, warum es eigentlich zwingend ist, das Nettelbeck-Ufer nach ihm umzubenennen. Und was wir denken, was auch eine Stärke dieses Vorschlages ist, ist eben, dass wir auf diese Weise die Erinnerung an Kolonialismus und Erinnerung an den NS miteinander verbinden. In der erinnerungspolitischen Diskussion gibt es dafür den Begriff des multidirektionalen Erinnerns, also dass man keine Opferkonkurrenz macht, sondern Wege findet, wo Verbindungen zwischen Menschheitsverbrechen aufgezeigt werden und dann gemeinsam gedacht wird.
Wird nach der Umbenennung der Straße noch etwas an die Vorgeschichte der Straße erinnern?
Also das ist uns ganz wichtig, weil so ein oft gehörtes Gegenargument ist ja, man kann Geschichte nicht rückgängig machen, Straßennamen, Straßenumbenennungen löschen die Geschichte auf. Da sind wir der Meinung, natürlich kann man Geschichte nicht rückgängig machen, aber man kann eben Umbenennungen genau so gestalten, dass die Erinnerung und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit der Geschichte befördert wird. Und deswegen wollen wir unbedingt eine Gedenktafel dann in der Straße haben, die über die wechselvolle Geschichte der Straße aufklärt. Das Nettelbeck-Ufer entstand ja 1905, gerade ein Jahr nach dem kolonialen Genozid an den Herero und Nama. Es wurde umbenannt schon mal 1950 in Gördeler Ufer nach dem konservativen Widerstandskämpfer gegen Hitler und dann 1956, eben als die SED-Diktatur schon konsolidiert war, verfestigt war, wurde es zurückbenannt in Nettelbeck-Ufer, weil nämlich da Gördeler bei der DDR-Geschichtsschreibung in Ungnade gefallen war und die SED eben den Widerstand gegen Hitler für sich monopolisiert hatte. Konservative Widerstandskämpfer, die, muss man bei Gördeler auch sagen, nach heutigen Kriterien durchaus als rechtsextrem einzustufen wären, zumindest Teile ihrer Handlungen, beziehungsweise auch dort, wo sie aktiv waren. Gördeler war Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei, nach heutigen Kriterien rechtsextrem. Deswegen gab es da durchaus schon Gründe. Trotzdem stand das eben unter der Instrumentalisierung von Erinnerung durch die SED-Diktatur. Und da ist zum Beispiel auch unsere Position, dass wir meinen, natürlich muss an solche Leute wie Gördeler, selbst wenn sie unseren heutigen Maßstäben nicht, unseren demokratischen Maßstäben nicht immer genügen, muss erinnert werden. Es muss ein plurales Erinnern geben. Und es bleibt bei allem, auch bei Gördeler, er bleibt eine Figur, die wir verehren sollten, wegen des Muts zum Widerstand. Und diese Sachen, zumindest einen kleinen Teil davon, wollen wir eben in so einer, an so einer Gedenktafel auch festgehalten wissen. Und wir denken, wenn das passiert, kann man sozusagen im Freien, kann man da eine Auseinandersetzung mit der Geschichte, und zwar interessanterweise eben dann mit der Geschichte von allen drei deutschen Unrechtsregimen, eben Kolonialismus, NS und auch dem SED-Regime machen.
Wie geht es weiter mit der Umbenennungskampagne?
Genau, also wir haben, als Corona dann alle Veranstaltungen im öffentlichen Raum lahmgelegt hat, haben wir eben angefangen, die Kampagne vor allem elektronisch zu machen. Wir haben regelmäßige Lesungen aus Gerd Schramms Autobiografie gemacht, wo wir Leute aus anderen Städten gefragt haben. Das haben wir, ist alles auf unserer Facebook-Seite. Wir haben, sind auf Einwände in Statements eingegangen, Einwände, die uns begegnet sind, haben versucht, die zu entkräften. Wir haben ein Papier geschrieben zu der Bedeutung von Gerd Schramm in Zeiten von Corona, warum wir denken, dass eben auch in diesen Zeiten so eine Kampagne wichtig ist. Was wir jetzt machen werden, ist im Juni eine Art Performance in der Nähe des Nettelbeck-Ufers, also sobald der genaue Termin und Datum feststeht, wird das auch auf unserer Website und Facebook-Account zu sehen sein. Und wir haben schon vor, dann im Herbst, sofern das eben dann die Bestimmungen erlauben, die Veranstaltung, die Infoveranstaltung nachzuholen, weil uns das ganz wichtig ist, da möglichst viele Leute mitzunehmen und möglichst viel Partizipation zu schaffen und möglichst umfassend darüber aufzuklären. Es geht nicht darum, da irgendwie so eine Maßnahme von oben durchzusetzen, sondern allein die Kampagne ist eben Teil der Aufarbeitung von Kolonialismus.
Was gab es bisher für Reaktionen?
Also wir haben viele Reaktionen erhalten, auch von Anwohnerinnen, die waren durchweg gemischt. Es gab sehr positive Reaktionen auch von Anwohnerinnen. Es gab sehr ablehnende Reaktionen auch von Anwohnerinnen. Man kann, wenn man sich bestimmte Facebook-Seiten anguckt, kann man das da ganz schön, auch ganz schön viel Hass sehen, der uns da entgegenschlägt. Das ist natürlich immer die Frage, wie viele Leute das sind. Wer sich mit Social Media ein bisschen auskennt, weiß, dass es da eben immer Leute gibt, die besonders laut und hetzerisch schreien. Dann hat sich die AfD dagegen positioniert auch, wie zu erwarten war, weil die natürlich meinen, dass Nettelbeck ein Volksheld war, der heute gefeiert werden soll, beziehungsweise, also sie haben das auch so genannt, Hände weg von Nettelbeck. Und die AfD meint auch eben, dass Straßennamen unpolitisch seien und dass dann eben kämen so böse Linke wie wir, die das dann politisieren würden. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil nach der Logik hätten wir heute einen Adolf-Hitler-Weg in Erfurt und eine Josef-Stalin-Allee. Straßennamen sind von vornherein etwas Politisches und es gibt eine mit der Zeit wandelnde Auseinandersetzung darüber. Was bei den Reaktionen wichtig ist, die Muster der Einwände wiederholen sich. Zwei Einwände finde ich da besonders wichtig, die immer wieder kommen, denen entgegenzutreten. Einer ist so ein, was in den Medienwissenschaften Whataboutism genannt wird. Also man zeigt auf etwas anderes, was ist denn damit? Und es läuft typischerweise so, dass dann gesagt wird, ja, aber wenn wir jetzt das Nettelbeck-Ufer umbenennen, dann müssen wir doch auch andere Straßen umbenennen. Bisher wurde da gezeigt eben auf Stauffenbergallee, es wurde gezeigt auf Thälmannstraße und der CDU-nahe Erfurter Stadthistoriker Steffen Rassloff hat es sogar fertiggebracht, dann eben noch auf Luxemburg- und Liebknechtstraßen zu zeigen. Und das ist natürlich ein ziemlicher Unsinn, weil Figuren wie Luxemburg und Liebknecht, aber auch Thälmann und Stauffenberg sicher nicht mit Nettelbeck in einen Topf geworfen werden können. Was man sehen kann bei den allermeisten Straßen, die nach historischen Persönlichkeiten benannt sind, findet man Ambivalenzen. Die findet man eben bei Jemanden wie Thälmann sehr stark. Er war einerseits Stalinist, aber eben andererseits auch Widerstandskämpfer gegen Hitler, wurde in Buchenwald ermordet. Dasselbe kann man auch bei Stauffenberg sagen. Der war auch wirklich gemessen an heutigen demokratischen Standards, gibt es viel an ihm zu kritisieren. Aber trotzdem, wir sollten ihn ehren wegen seines Widerstands. Luther kam auch ins Spiel immer wieder, weil Luther Antisemit war, wie wir wissen, und die evangelische Kirche hat sich dem auch gestellt. Aber das ist unser entscheidendes Argument, ist da eben zu sagen, ja, es gibt in der Tat sehr viele ambivalente Figuren, aber Ambivalenz reicht nicht, um eine Straße umzubenennen. Und wir denken eben, Nettelbeck ist ziemlich ambivalenzfrei, nämlich eindeutig negativ, und das unterscheidet ihn von Luther oder auch Thälmann oder auch Stauffenberg, Luxemburg und Liebknecht. Und da muss man dann natürlich im Zweifelsfall, aber das ist auch Demokratie, steht jeder Straßenname unter Rechtfertigungszwang. Aber ich bin mir sicher, dass man bei den allermeisten Erfurter Straßennamen, die nach Personen benannt sind, wird sagen können, okay, die Figur war entweder tatsächlich überwiegend positiv oder zumindest ambivalent, und es gibt Aspekte an dieser Person, die nach wie vor eben würdig sind, geehrt zu werden. Bei Nettelbeck ist das nicht der Fall. Also das war so ein Einwand, der uns immer wieder begegnet ist. Ein anderer war so: Habt ihr denn nichts Besseres zu tun? Also wo gesagt wird hier, ja, das ist ja reine Symbolpolitik, und die Menschen heute haben doch eigentlich ganz andere Sorgen. Dann wurde gesagt, ja, zum Beispiel, warum kümmert ihr euch denn nicht um die obdachlosen Menschen in Deutschland? Beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten gibt es eben für viele andere Dinge, die wichtiger sind, muss dann Geld ausgegeben werden. Und da sagen wir ganz klar, wir verstehen unsere Kampagne und auch die Umbenennung als eine antirassistische Maßnahme. Und für uns ist Rassismus nicht etwas, was unwichtig ist. Zu meinen, dass Rassismus etwas Unwichtiges ist, ist White Privilege. Das können weiße Leute sagen, die nicht unmittelbar von Rassismus tagtäglich betroffen sind, beziehungsweise häufig wahrscheinlich auch ohne groß drüber nachzudenken selber Rassismus praktizieren, manche durchaus auch bewusst. Und wir sagen, Rassismus ist eines der zentralen Probleme unserer Gegenwart, zusammen mit der Klimakrise und jetzt eben auch, was infolge von Corona kommen wird. Und deswegen ist eigentlich, wenn man die Kampagne eben als eine kleine antirassistische Maßnahme versteht, kann man ihre Bedeutung gar nicht groß genug schätzen.
Was müssen die Anwohner genau tun, wenn die Kampagne erfolgreich war?
Was die Anwohnerinnen genau tun müssen, steht noch nicht fest. Üblicherweise müssen sie ihren Personalausweis ummelden. Das kostet 10 € und muss auf dem Bürgeramt geschehen. Wir sind da aber auch, haben mit der Stadt schon Gespräche geführt. In anderen Städten ist es bei solchen Umbenennungen üblich, dass die Anwohnerinnen nicht die 10 € bezahlen müssen, beziehungsweise dass dann eben auch, die Straße ist ja auch relativ lang, für 1-2 Tage eben dann eine Art mobiles Bürgeramt in die Straße kommt, wo die Leute dann eben dort ihren Personalausweis ummelden können. Und sonst ist es im Prinzip das, die meisten von uns sind schon mal in ihrem Leben umgezogen. Man muss eben bestimmten zum Beispiel Versicherungen, die man hat, muss man mitteilen, die neue Adresse mitteilen. Manche Leute haben auch selbst in digitalisierten Zeiten noch Briefpapier und Visitenkarten. Die müssen dann umgeändert werden. Aber also es ist letztlich für die Anwohnerinnen weniger Aufwand, als wenn sie, also deutlich weniger Bürokratieaufwand, als wenn sie umziehen. Und wir wollen natürlich, sind der Meinung, da ist eben dieses eine Angelegenheit von Erfurt insgesamt ist, die Umbenennung, die Straße gehört der Stadt. Und deswegen wollen wir natürlich auch, dass die Anwohnerinnen nicht mit dem Aufwand und den Unannehmlichkeiten allein gelassen werden. Und deswegen setzen wir uns auch ganz klar dafür ein, dass ihnen eben diese 10 Euro nicht, dass sie die nicht zahlen müssen und dass auch sonst die Stadt alles tut, um diesen Umbenennungsprozess möglichst aufwandarm für die Anwohnerinnen zu gestalten.
Gab es in Erfurt oder in Deutschland allgemein schon mal eine derartige Umbenennung kolonialisierter Straßennamen?
In Erfurt gab es im selben Jahr, wie das Nettelbeck-Ufer eben das erste Mal umbenannt wurde, 1950, in demselben Paket wurden 23 Straßen umbenannt und da wurde dann auch eben das Wissmann, die Wissmannstraße, Wissmann war ein deutscher Kolonialbeamter in Afrika, Gouverneur in Deutsch-Ostafrika, also auch eine sehr ambivalenzfreie, eindeutig negative Figur. Da wurde das Wissmann, die Wissmannstraße eben umbenannt in Christian-Kittel-Straße. Also wir haben sowas schon einmal in Erfurt gehabt, in einer Phase, was wir auch für wichtig halten, 1950 war die SED-Diktatur noch nicht gefestigt, anders als 1956, wo rückbenannt wurde, das Nettelbeck-Ufer, das Gördeler Ufer in Nettelbeck-Ufer. Also in Erfurt gibt es auch schon, gab es sowas schon und in Deutschland gab es sowas auch. Das prominenteste Beispiel 2010 hatte gerade 10 Jahres Jubiläum. War die Umbenennung in Berlin-Kreuzberg des Gröbenufers in Mai-Ajim-Ufer. Gröben war ein preußischer, brandenburgischer General, der in den Versklavungshandel verstrickt war. Und Mai-Ajim war eben eine der wichtigsten Figuren bei der wichtigsten Personen in den 1980er Jahren, afrodeutsche Dichterin bei der Konsolidierung einer politischen afrodeutschen Community. Nach ihr wurde dann diese Straße benannt. Wir haben zu Mai Ajim auch zu dem 10-jährigen Jubiläum was auf unserer Facebook-Seite gemacht. Natasha Kelly erklärt da nochmal sehr viel schöner als ich das kann, die Bedeutung von Mai Ajim.